Katharina Alexander und ihr hört Geschichte wird gemacht. Wir schauen uns in diesem Podcast ja an, wie sich Gewerkschaften seit über 100 Jahren dafür einsetzen, die Arbeits- und Lebensbedingungen für alle zu verbessern. Aber, und auch das ist uns wichtig, nicht immer hat das geklappt. Zum Beispiel in der Wendezeit. In der haben sie eine ziemlich vulnerable Bevölkerungsgruppe basically vergessen. Die ehemaligen VertragsarbeiterInnen. Also Menschen aus dem Ausland, die zum Arbeiten in die DDR kamen und dort oft unter ziemlich üblen Bedingungen gelebt haben. Nach der Wiedervereinigung von DDR und BRD hätten diese Menschen Support gebraucht. Aber sie wurden mit ihren Sorgen von vielen Institutionen alleine gelassen. Wie geht's den Menschen, die damals nach Deutschland gekommen sind, heute? Um das rauszufinden, bin ich vor einigen Wochen nach Magdeburg gefahren. Ich war da nämlich verabredet, und zwar in so einem richtig eindrucksvollen Gebäude mit großer Eingangshalle und tierisch hohen Decken. Das ist die ehemalige Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Magdeburg. Heute sitzen da aber keine Studis mehr, sondern verschiedene Vereine aus den Bereichen Kunst, Kultur und Gesellschaft. Dort hat auch Wuti Hoanha ihr Büro.
Also Arbeiter, dann aktuell so als hauptamtliche Mitarbeiterin in einem Projekt von LAMSA. Also LAMSA ist dann dieser Dachverband von verschiedenen Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt.
Wuti Hoanha ist Mitte 60, eine freundliche Frau, die sich seit Jahrzehnten für die vietnamesische Community in Deutschland und gegen Rassismus einsetzt. Aktuell unterstützt sie migrantische Eltern dabei, sich im deutschen Schulsystem zurechtzufinden. Wenn sie davon erzählt, dann merkt man ja an, dass ihr ihre Arbeit ziemlich viel Spaß macht.
Alle verstehen, Bildung ist der richtige Weg, für besonders für Migranten sehr, sehr wichtig, weil natürlich wir haben anfangs wenige Chance. Also die Chance ist nicht gleich wie bei den Deutschen, weil wegen sprachlicher Barriere, wegen kultureller Barriere oder auch Rassismus und so, da sind verschiedene Barrieren, wo wir dann überwinden müssen.
Auch in ihrer eigenen Geschichte hat Bildung eine extrem wichtige Rolle gespielt. Inzwischen lebt Wuti Hoanha seit fast 40 Jahren in Magdeburg. Ursprünglich kommt sie aus Vietnam. Als Kind ist sie eine gute Schülerin und auch trotz des Krieges zwischen den USA und Nordvietnam setzen ihre Eltern alles daran, dass sie weiterhin zur Schule gehen kann.
Also ich wusste ganz genau, meine Schule war damals eine meiner Klasse unter der Erde, also mit Tunnel. Und wenn da dieser Alarm kam, dann mussten wir dann über die Tunnel zu dem Versteck gelaufen. Und das haben wir trotzdem die Schule gemacht und keinen Abbruch, keinen Schulabbruch.
Und so schließt Wuti Hoanha die Schule mit Top-Noten ab und bekommt das Angebot, im Ausland zu studieren. In der DDR. Die DDR schreibt sich ihren Beitrag zur Völkerfreundschaft groß auf die Fahnen. Und wie lässt sich der am besten leisten? Indem man junge Menschen aus verbündeten Staaten supportet. Zwischen 65.000 und ungefähr 80.000 Menschen aus dem Ausland sollen in der DDR studiert haben. Und eine von ihnen ist Wuti Hoanha. Sie landet mit 18 in Leipzig und fängt an, dort Germanistik zu studieren. Und sie ist ziemlich begeistert von der internationalen Atmosphäre.
Wir hatten Vorlesungen gehabt, zusammen mit deutschen Studentinnen und Studentinnen. Aber sonst im Seminaren oder Kursen, da waren nur wir ausländische Studentinnen. Da waren wir dann aus der Sowjetunion, meist in Ostblockländern, aber auch viele aus Afrika. Also ich habe bis heute noch einige Kontakte zu meinen ehemaligen Kommilitonen und wir hatten uns sehr gut verstanden. Also ich habe gesagt, ich habe diese Vielfalt schon damals erlebt. Das Ausländeramt hat uns sehr viel geholfen. Also wir wurden als vietnamesische Studenten sehr viel unterstützt.
Schon in Vietnam hat Wuti Hoanha 6 Monate lang einen Deutschkurs gemacht. Und auch in der DDR wird sie weiter gefördert.
Da war ich mit einer Vietnamesin zusammen mit 2 anderen deutschen Studentinnen in einem 4-Bett-Zimmer. Und das war absichtlich gemacht, damit die 2 deutschen Freundinnen uns immer so beim Sprechen dann geholfen haben.
Wuti Hoanha genießt ihre Studienzeit. Die politische Indoktrinierung der DDR bekommt sie nur am Rande mit. Politik interessiert sie damals nicht so wirklich. Sie will lieber ihre Zeit im Ausland genießen. Sie macht ihr Diplom und reist anschließend zurück nach Hanoi.
Und dann war ich dann zurückgeflogen nach Vietnam, weil damals war so, keine von uns hat so an Bleiben dann gedacht. Weil damals waren wir alles sehr jung und wir hatten auch schon immer dieses Ziel, dass wir dann mit, also wieder zurück ins Land und dann um das Land wieder aufzubauen. Weil dann der Krieg war schon vorbei. Das war auch sehr schwierige Zeit. Und ja, ich habe dann ja in Vietnam dann 2 Jahre lang gearbeitet.
Aber wirtschaftlich ist es schwierig. Die USA hat nach dem Krieg ein Handelsembargo gegen Vietnam verhängt. Viele Menschen leben in Armut. Und auch wenn die DDR kein freies Land war, hatte Wu Tihuanha dort trotzdem mehr Möglichkeiten als in ihrer Heimat.
Dann gab es dieses Angebot, dass man sagt, man sucht sehr nach Dolmetscherinnen, die dann in der DDR so für die vietnamesische Leute dann betreuen sollten. Und da habe ich dann angemeldet. Ich sage, ich mache dann einen Versuch, um aus dieser Krise oder aus dieser engen Lage rauszukommen und mal gucken. Ich habe nie gedacht, dass ich dann in diesem Land bleibe.
Es ist der 9. November 1989. Vor einem grünen Vorhang sitzen in Ost-Berlin 4 Personen an einem Pult. Vor ihnen ein Raum voller Journalisten aus der ganzen Welt. SED-Funktionär Günther Schabowski hat das Wort.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Auf die Nachfrage eines italienischen Journalisten, ab wann das denn gelte, blättert Schabowski etwas unbeholfen durch seine Unterlagen und spricht dann die Worte aus, die die letzten Tage der DDR einläuten werden.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Die Mauer ist offen. Und in ganz Deutschland feiern Menschen, sind auf der Straße, sitzen gebannt vor dem Fernseher. Eine von ihnen ist Wu Tihuanha.
Die Grenze wurde geöffnet und wir durften dann rüber. Also einige vietnamesische Menschen haben das gemacht, also ich dann nicht. Weil ich glaube dann, ich habe ein bisschen Angst, ne?
Seit 2 Jahren ist Wu Tihuanha zu diesem Zeitpunkt wieder in der DDR. Dieses Mal in Magdeburg. Sie arbeitet als Übersetzerin für VietnamesInnen in einer Schuhfabrik. Und diese Nachricht, der Fall der Mauer, das Ende der DDR, die werden ihr Leben mehr beeinflussen, als sie sich in diesem Moment vorstellen kann. Aber von Anfang an. Ab den 1960er Jahren schließt die DDR Abkommen mit ihren sozialistischen Bruderstaaten, zum Beispiel mit Algerien, Ungarn oder Mosambik, um Arbeitskräfte anzuwerben.
Der Hintergrund dafür ist natürlich Arbeitskräftemangel, der einerseits demografisch bedingt war und zum anderen natürlich bis zum Mauerbau viele Fachkräfte in den Westen gegangen sind. Und dem hat dann eben die DDR-Führung versucht, entgegenzuwirken.
Das ist Marcel Bois. Er ist Historiker und arbeitet an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. In seiner Forschung befasst er sich mit der Arbeiterinnenbewegung und Gewerkschaften. In der DDR möchte man sich damals von Westdeutschland abgrenzen. Rassismus? Den hat man nach 1945 komplett hinter sich gelassen. Anders als in der Bundesrepublik sollen die ausländischen Arbeitskräfte nicht ausgebeutet werden. Stattdessen will man im Namen der solidarischen Völkerfreundschaft Abkommen schließen, von denen angeblich beide Seiten profitieren.
Den Beschäftigten wurde gesagt, dass sie eine Ausbildung machen können, dass sie Bildung bekommen, dass sie sozusagen dann, wenn sie zurück in ihre Heimatländer gehen, eben sehr davon profitiert haben, nach Ostdeutschland gekommen zu sein. De facto waren sie aber in den meisten Fällen billige Arbeitskräfte.
Bis zur Auflösung der DDR werden insgesamt 220.000 VertragsarbeiterInnen nach Ostdeutschland kommen. Rund 60.000 von ihnen aus Vietnam. Sie stellen damit die größte Bevölkerungsgruppe unter den VertragsarbeiterInnen. 1987 reist Wu Tihuanha also zurück nach Magdeburg. Ihr Vertrag geht über 5 Jahre. Dass die DDR gar nicht mehr so lange existieren wird, das ahnt sie damals noch nicht. Die Situation vor Ort ist für sie eine ziemlich andere, als sie es aus ihrer Studienzeit in Leipzig gewohnt ist.
Wir wurden nicht so respektiert. Wir haben auch keinen Weg gefunden zu den Leuten, weil es gab nicht, das war nicht erwünscht, dass man dann Kontakte zueinander hatte. Also ganz wenige Kontakte zu den Deutschen, nur Kollegen, Kolleginnen, aber nur flüchtig auf Arbeit, aber privat gar nicht.
Es wurde von Seiten der DDR-Führung versucht, die Beschäftigten halbwegs abzuschotten. Also die haben in Heimen gelebt, sie sollten nicht so viel Kontakt zur einheimischen Bevölkerung haben.
Und das klappt. Während sie in ihrer Unizeit in Leipzig sehr viel mit Menschen aus anderen Ländern, auch aus der DDR, in Kontakt gekommen ist, hat Wuti Hoan-ha dazu plötzlich kaum noch Möglichkeiten. Sie ist mit einer Gruppe aus 140 anderen VietnamesInnen in einem Plattenbau untergebracht. Morgens kommt ein Bus und fährt sie zur Schuhfabrik, die in einem Vorort von Magdeburg liegt. Besuch von außen ist in der Unterkunft nicht erwünscht. Rückblickend würde Wuti Hoan-ha trotzdem sagen, dass sie und ihre Gruppe Glück hatten.
Als wir gekommen waren, wurden wir dann zugewiesen in einem Gebäude. Das war ein neues Plattenbau. Das war damals, ich weiß nicht, auch Ziel von vielen Deutschen.
Meistens sind die Wohnheime, in denen die VertragsarbeiterInnen untergebracht werden, in einem ziemlich schlechten Zustand. Viele Wohnungen sind klein, schmutzig und nur schlecht ausgestattet. Es gibt strenge Regeln und die Heimleitung hat jederzeit die Möglichkeit, die Zimmer zu betreten und Kontrollen durchzuführen. Auch einige FreundInnen von Wuti Hoan-ha erzählen ihr von den schlechten Bedingungen.
Meine Freundin hatte dort gelebt und sie hat mir erzählt, so richtige Baracke und sehr kalt.
Und auch die Arbeitsbedingungen sind in der Regel ziemlich hart.
Oftmals sind die migrantischen Beschäftigten eingesetzt worden für Jobs, die sozusagen die deutschen Beschäftigten nicht so gerne machen wollten. Das bedeutete eben oft körperlich harte Arbeit. Das bedeutete aber eben auch Schichtbetrieb, Nachtarbeit und solche Dinge.
Selbst unter den verschiedenen Gruppen der migrantischen ArbeiterInnen gibt es Hierarchien.
Im Vergleich zu vielen anderen oder auch zu meinen mosambikanischen oder angolanischen Kollegen, Kolleginnen, da hatten wir schon sehr großes Glück gehabt mit Wohnbedingungen und mit Arbeitsbedingungen und so.
Es gibt in der DDR zwar offiziell Gewerkschaften, die setzen sich aber nicht gerade für die Rechte der ArbeiterInnen ein und vor allem nicht für die der Migrantischen.
Mit der Etablierung der DDR wird der FDGB in Ostdeutschland im Prinzip zu einer Staatsgewerkschaft. Also der spielt nicht die Rolle, die Gewerkschaft in der Bundesrepublik spielt. Also vor allen Dingen spielt er nicht die Rolle als Interessenvertretung von ArbeitnehmerInnen, weil in der DDR es offiziell sozusagen keinen Interessenskonflikt zwischen Betriebsleitung und Beschäftigten gab.
Trotzdem ist die Mitgliederzahl auch unter den ausländischen ArbeiterInnen ziemlich hoch. Kurz vor dem Fall der Mauer sind fast 98% der VertragsarbeiterInnen Mitglieder in Gewerkschaften. Bringen tut ihnen das allerdings wenig.
Natürlich gab es eben auch Proteste gegen Arbeitsbedingungen, aber die waren, soweit ich weiß, selten erfolgreich und oftmals haben sie dann eben damit geendet, dass den Beschäftigten gedroht wurde oder es zum Teil umgesetzt wurde, dass sie das Land verlassen müssen.
Kurz gesagt, wer protestiert, wird abgeschoben. Und auch wer sich anderweitig nicht an die Regeln hält. Eine der Regeln lautet, Frauen, die schwanger werden, müssen entweder abtreiben oder das Land verlassen.
Zum Glück, wir in meiner Gruppe war weniger mit Schwangerschaft, Unterbrechung. Ich sage, das war auch in anderen Gruppen war schwieriger, weil wenn Männer als Dolmetscher meist sind und keine Frauen. Und dann natürlich haben dann die Frauen auch Scham. Und die konnten nicht bei den Männern Bescheid sagen, dass die sagen, ich brauche dann die Pille oder so. Und daher, wir sprachen damals offiziell auch nie darüber. Das war tabu, ja. Und besonders, wenn du dann verheiratet bist und dann du wolltest Verhütungsmittel haben, das war dann nicht so moralisch, nicht so gut. Und deshalb, ich sage dann, ich bin immer so froh, weil ich dann an Frau war und ich habe dann versucht, den Frauen so beizustehen und dann so mitgefühlt und so. Und da konnte ich in dem Fall auch vielen Frauen dann auch helfen.
In ihrer Rolle als Dolmetscherin versucht Wuti Hoan-ha, die anderen Frauen in ihrer Gruppe zu informieren und aufzuklären. Sie unterstützt sie auch dabei, sich die Pille verschreiben zu lassen. Trotz all der Einschränkungen in ihren Freiheiten erinnert sich Wu Tihuanha auch an schöne Momente aus ihrer Zeit in der DDR.
Für uns ist dann das Leben hier im Vergleich zu dem Leben so im Krieg und nach Krieg. Und dann, das war schon gut. Und deshalb, wir haben viel Kraft, um diese Schwierigkeiten im Leben zu überwinden. Und wir haben viel im Wohnheim gefeiert. Da haben wir dann im Keller, wir hatten einen Raum, so wie Gemeinschaftsraum, da genug Plätze zum Sitzen und Fernsehen und da konnten wir immer feiern. Das war für uns, da kann man dann diese Heimweh überwinden.
Und dann also dieser 9. November 1989. Die Mauer ist offen. Schon in den Wochen davor bemerkt Wu Tihuanha Veränderungen in ihrem Betrieb.
Viele Kolleginnen und Kollegen waren auf einmal dann weg, ja, verschwunden. Da wurden gesagt, ja, die sind dann zum Urlaub nach Ungarn gefahren.
Und von Ungarn aus versuchen sie, sich nach Westdeutschland abzusetzen.
Wir haben halt im Jahr 89, 90 die Situation, dass sich insgesamt natürlich im Osten wirtschaftlich total viel verändert, weil ganz viele der Betriebe, die bis jetzt bestanden haben, anfangen sozusagen ihre Beschäftigten entlassen zu müssen, nicht weiter existieren. Es entsteht ein enormer Druck auf die Beschäftigten und das hat zur Folge, dass oftmals in den Betrieben sich Beschäftigte gegen ihre migrantischen Kollegen wenden und auch sagen, dass sie sozusagen, wenn jetzt hier Leute entlassen werden, dass natürlich dann eben diejenigen aus Vietnam, diejenigen aus Kuba, aus Mosambik entlassen werden sollen.
Einige Belegschaften organisieren sogar Demonstrationen, um durchzusetzen, dass ihren migrantischen KollegInnen gekündigt wird.
Es gibt eben Betriebsleitungen, die, obwohl es sozusagen staatlicherseits nicht gewollt ist, einfach die Leute entlassen oder sogar deren Heimführungen organisieren. Also wir erleben sozusagen auf dieser betrieblichen Ebene schon einen ziemlich starken Rassismus im Jahr 89 und vor allen Dingen 90 dann.
Der Vertrag von Wu Tihuanha geht eigentlich noch bis 1992.
Aber unser Betrieb hat uns schon im Juni 1990 schon gekündigt. Also ganzen Betrieb, also alle Vietnamesen gekündigt. Also wir waren die Ersten, die gekündigt wurden.
Und so verlieren innerhalb weniger Monate fast alle VertragsarbeiterInnen ihre Arbeit. Die BRD bietet ihnen an, ihr bekommt 3000 D-Mark von uns und wir zahlen euch das Flugticket nach Hause. Dafür reist ihr aber so schnell wie möglich aus.
Viele gehen natürlich freiwillig, weil sie eben den Job verloren haben. Zum Teil sind es auch die Entsendeländer, die sie dann auch heimholen. Und wenn sie es nicht machen, dann hatten sie natürlich das Problem, dass sie ab 1991 unter das westdeutsche Ausländergesetz gefallen sind. Und dieses Gesetz sah vor, dass man im Land bleiben konnte, wenn man mindestens 8 Jahre dort war. Aber fast keiner der Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen war so lange in der DDR, weil diese Verträge in der Regel viel kürzer waren. Und das bedeutete, man verlor eben auch automatisch den Aufenthaltsstatus. Was wiederum bedeutete für diejenigen, die nicht ausgereist sind, dass sie sozusagen sich in der Illegalität dann in Deutschland aufgehalten haben.
Auch Wu Tihuanha bereitet sich darauf vor, Deutschland zu verlassen.
Ich habe zuerst auch angemeldet für diese Rückreise, weil ich sage dann, was sollte ich hier machen? Und dann, ich wusste, dass, okay, dieses andere System einmal, ich wusste überhaupt nicht, wie funktioniert das. Und weil wir auch keinen Vertrag mit diesem Land hatten, sondern mit der DDR.
Doch manche VertragsarbeiterInnen erleben in ihrer Heimat eine böse Überraschung. Den etwa 15.000 Menschen, die aus Mosambik in die DDR kamen, wurde erzählt, dass sie etwa 60% ihres Lohns erst nach der Rückkehr in ihr Heimatland bekommen sollen.
Erstens war so, dass man hat uns nach Haus schneller wie möglich geschickt, aber ohne unseren Lohn, ne, die wir in 12 Jahren gearbeitet haben, ohne Entschädigung, ohne Erklärung, warum bekommen wir unser Lohn nicht.
Das ist David Makur in einem Interview der Bundesstiftung Aufarbeitung. Er kam mit 19 aus Mosambik in die DDR und hat 12 Jahre lang in Hoyerswerda in einem Tagebau gearbeitet.
Kamen wir zu Hause in Mosambik und unsere Regierung sagt, alles, was ihr in Deutschland gemacht habt, ist in Deutschland geblieben. Eure Sozialversicherung, eure Rente und so weiter. Ist nicht hier, ist in Deutschland. Und haben wir Deutschland geschrieben, Deutschland sagt, nein, wir haben nach Mosambik alles überwiesen.
Ohne Absprache mit den VertragsarbeiterInnen hatte die DDR mit Mosambik einen Deal ausgehandelt. 60% der Löhne hat die DDR einbehalten und mit den Staatsschulden Mosambiks verrechnet. Und die Majamanes, wie die ehemaligen VertragsarbeiterInnen in Mosambik genannt werden, gehen leer aus.
Bis heute sind schon 34 Jahre, diese hin und her ist noch nicht richtig erklärt. Aber was ich immer verlange, dass ich schneller wie möglich in meine Hand kommen kann, ist, was ich gearbeitet habe in 12 Jahren. Meine Lohne, die Entschädigung, weil man muss uns Entschädigung geben.
Nach 1990 zahlt die Bundesregierung dann pauschal 75 Millionen D-Mark an Mosambik. Das Geld soll an die ehemaligen VertragsarbeiterInnen weitergegeben werden. Doch bei den Betroffenen kommt praktisch nichts davon an.
Ich denke, dass Deutschland eine historische Verantwortung hat gegenüber den ehemaligen mosambikanischen Vertragsarbeitern, weil das Unrecht eben auf deutschem Boden geschehen ist.
Das sagte Evelyn Zupke, die SED-Opferbeauftragte, letztes Jahr in einem Interview mit der Deutschen Welle. Sie fordert:
Was man jetzt noch tun kann, ist aus meiner Sicht, dass man guckt, in welcher Höhe kann man eine pauschale Einmalzahlung an die ehemaligen Vertragsarbeiter geben, damit sie auch diese Anerkennung, diese Würdigung auch noch mal erfahren. Und viele von denen sind ja auch schon tot oder leben eben in prekären Situationen.
Die Bundesregierung sieht Mosambik in der Verantwortung, das Problem zu lösen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte der Tagesschau im September 2024,
es ist Aufgabe der mosambikanischen Regierung, das jetzt mal in erster Linie zu adressieren.
David Makou fühlt sich von beiden Ländern, von Deutschland und Mosambik, im Stich gelassen. Er kämpft weiter dafür, dass er den Lohn für seine verrichtete Arbeit bekommt. Wir sind inzwischen in den 90ern angekommen. Deutschland ist offiziell wiedervereinigt. Von den knapp 90.000 VertragsarbeiterInnen, die vor der Wende noch in der DDR gearbeitet haben, sind im Sommer 1991 nur noch knapp 7.000 beschäftigt. Und wer keinen Job hat, muss das Land verlassen oder ist illegal. Gleichzeitig nimmt der Rassismus immer weiter zu.
Auch wenn ich in der DDR-Zeit einige Sachen erlebt habe, aber das ist nicht zu vergleichen mit dieser, was nach der Wende passierte.
Im September 1991 greift eine Gruppe aus rechtsextremen Jugendlichen in Hoyerswerda einen vietnamesischen Zigarettenverkäufer an. Er flüchtet sich in eine der Unterkünfte, in denen ehemalige VertragsarbeiterInnen leben. Die Rechtsextremen verfolgen ihn und belagern das Haus. Tagelang stehen sie vor der Unterkunft, werfen mit Steinen und randalieren. Zeitweise wächst die Menge auf 500 Menschen an. Als die Polizei den Bereich vor dem Haus räumt, ziehen die Rechtsextremen weiter zu einer nahegelegenen Unterkunft für Geflüchtete und greifen die Menschen, die dort leben, mit Molotow-Cocktails und Stahlkugeln an. 32 Menschen werden verletzt. Knapp ein Jahr später, am 22. August 1992, belagern Rechtsradikale das Sonnenblumenhaus, ein Plattenbau in Rostock-Lichtenhagen. Dort leben Asylsuchende. Der Mob beschimpft und bedroht die Anwohnenden, wirft mit Steinen und Molotow-Cocktails. Und die Polizei steht tatenlos daneben. Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen stehen sinnbildlich für die Eskalation der rassistischen Gewalt in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Aber auch für das Wegschauen der Politik. Die Betroffenen bleiben oft schwerst traumatisiert zurück. Auch Wuti Huanha erlebt damals Anfeindungen auf der Straße. Wenn sie unterwegs ist, setzt sie alles daran, nicht mit der Straßenbahn fahren zu müssen. Im Dunkeln geht sie nicht mehr alleine raus.
Das war sehr schrecklich für mich. Also ich glaube, dann viel Zeit brauche ich, um das zu überwinden, weil ich habe noch nie sowas erlebt. Ja, und Menschen Hass und dann körperliche Angriffe und dann Beschimpfungen.
Während die Politik schweigt, sind andere Gruppen laut und verurteilen die rassistische Gewalt. Auch die Gewerkschaften engagieren sich dagegen.
Das führt dann eben dazu, dass in den 80er Jahren sozusagen eine relativ klare Haltung der Gewerkschaften gibt, also dass die migrantischen Kolleginnen und Kollegen als gleichberechtigte Gewerkschaftsmitglieder angesehen werden und vor allen Dingen die Gewerkschaften auch sehr deutlich sich positionieren gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Also es gibt so eine große Kampagne in den 80er Jahren, die heißt Mach meinen Kumpel nicht an, wo die Gewerkschaften da halt ja klar Position beziehen.
Und wie sieht's in Ostdeutschland aus? Die DDR-Gewerkschaften lösen sich auf und fusionieren mit Westdeutschen. Aber nicht alle ArbeitnehmerInnen treten einer Gewerkschaft bei. Viele sind arbeitslos und haben durch ihre schlechten Erfahrungen mit dem FDGB generell das Vertrauen in Gewerkschaften verloren. Der DGB und seine Mitgliedergewerkschaften haben also ordentlich damit zu tun, in den neuen Bundesländern Organisationsstrukturen aufzubauen, Mitglieder zu werben und diejenigen, die beitreten, zu unterstützen. Aber eine Gruppe fällt dabei ziemlich unter den Tisch.
Unser Eindruck war, dass zwar die Gewerkschaften in dieser Frage Antirassismus sehr klare Position bezogen haben, immer wieder sich auch an den Protesten, die es in den frühen 90ern ja auch gab, beteiligt haben, aber dass sie sich relativ wenig um die Belange der VertragsarbeiterInnen gekümmert haben.
Dazu, wie die VertragsarbeiterInnen nach der Wende von den Gewerkschaften wahrgenommen wurden, gibt es bisher fast keine Forschung. Marcel Bois hat aber alte Unterlagen gewälzt, um diese Frage besser beantworten zu können.
Also insofern haben wir hier so ein bisschen Grundlagenforschung gemacht.
Im DGB wird zu Beginn der 90er schon drüber diskutiert, wie man mit den migrantischen ArbeiterInnen aus der ehemaligen DDR umgehen soll.
In den Akten des DGB haben wir Dokumente gefunden, dass sozusagen die Abteilung ausländischer Arbeitnehmer zumindest so ein bisschen beraten hat, geschaut hat, was passiert da, dass man sagt, man muss die irgendwie im Blick behalten, aber jetzt nicht groß irgendwie was für sie unternommen hat.
Karl-Heinz Goebbels, Leiter der Abteilung ausländische Arbeitnehmer, war nach den Recherchen von Marcel Bois und seinem Kollegen einer der wenigen, der fand, die Gewerkschaften sollten sich mit den ehemaligen VertragsarbeiterInnen solidarisieren.
Ich meine, dass den vietnamesischen Arbeitnehmern in der ehemaligen DDR übel mitgespielt wird. Im Rahmen unserer Möglichkeiten sollten wir ihnen helfen.
Gleichzeitig sprach sich die Abteilung ausländische Arbeitnehmer gegen ein generelles Bleiberecht aus. Damit schloss sie sich der Haltung der Bundesregierung an.
Dass es eben kein zweckungebundenes Bleiberecht geben sollte und dabei dann eben übersehen hat, dass nämlich bedeutete, wenn man hier sozusagen den Arbeitsplatz verliert, dass im Prinzip sofort abgeschoben würde.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
Also welche Gewerkschaft sich so ein bisschen für die Interessen der migrantischen Beschäftigten in der ehemaligen DDR eingesetzt hat, war die IG Metall. Die hat zum Beispiel 1990 so einen kleinen Ratgeber geschrieben, wo sie so rechtliche Hinweise gegeben hat für die ehemaligen VertragsarbeiterInnen. Und sie hat auch zugesehen, diese Beschäftigten innerhalb der Gewerkschaft zu repräsentieren. Also im November 91 haben sie den sogenannten Ausländerausschuss für speziell Ostdeutschland gewählt, dem dann ein vietnamesischer Ingenieur und eine ungarische Metallarbeiterin angehört haben.
Außerdem wird in der IG Metall Presse auch immer wieder über die prekären Lebensbedingungen der ehemaligen VertragsarbeiterInnen berichtet, die in Deutschland geblieben sind. Davon bekommt Wu Tihuanha damals aber nichts mit. Sie bereitet sich auf ihre Rückreise nach Vietnam vor.
Dann kam irgendwann an einem Tag, das war eine Veranstaltung in einer Kirche, in der katholischen Kirche, und da das Hinweis von einer von der Betreuerin, also die Pförtnerin macht. Und sie hat irgendwie gewusst und sie hat gesagt, ha, du kennst dann die Sprache, du sollst dann hingehen, vielleicht dann gib es dann Informationen für deine Landsleute. Und da war ich gegangen.
Bei dieser Veranstaltung haben auch die BesucherInnen die Möglichkeit, von ihren Erfahrungen zu erzählen.
Und dann ging es darum, dass wir dann weiter mit uns und auch diese Ausländerhass, wie können wir dann was dagegen machen? Und da war ich auch irgendwie dann auch zum Mikro gekommen und hat auch was gesagt.
Eine Person, die auch bei dieser Veranstaltung ist, ist die ehemalige Ausländerreferentin von Sachsen-Anhalt.
Danach kam die Referentin zu mir und sagte, also du, wie das ist, das auch? Und ich habe gesagt, ich habe schon angemeldet für die Rückreise. Und dann hat sie gesagt, nein, du soll dann hier bleiben, weil tatsächlich würde einige Frauen bleiben. Und sie hat da mal so eine Vorstellung, dass diese Frauen würden vielleicht zur Prostitution kommen und so und dann braucht dann Betreuung und so. Und ich als Dolmetscherin oder Betreuerin dann geeignet dafür. Und sie hat mir versprochen, ein Angebot für Umschulung, dass ich dann neu studieren kann und dann dieser Job mache. Und dann habe ich überlegt, okay, das wäre auch was für mich, wenn Arbeit da ist.
In den nächsten Jahren arbeitet Wuti Huanha an verschiedenen Stellen als Dolmetscherin. Erst für das Zollfahndungsamt, später für die Arbeiterwohlfahrt im Bereich Migration. Und sie möchte den Menschen helfen, die auch in Deutschland geblieben sind.
1992 hatten wir auch einen Verein gegründet. Und mit diesem Verein haben wir auch den Leuten viel helfen können. Also wir haben dann richtig wie ein Beratungszentrum gemacht, dann mit vielen Infoveranstaltungen, also auch eisene Begleitung und Beratung.
Der Verein heißt Deutsch-Vietnamesischer Freundschaftsverein Magdeburg e.V. und besteht bis heute. Er war eine der ersten MigrantInnenorganisationen in den ostdeutschen Bundesländern.
Wir haben also Fördergelder bekommen für diese Beratungsarbeit.
Und diese Gelder kommen zu einem kleinen Teil auch von den Gewerkschaften.
Da war auch ein Kollege von der Gewerkschaft DGB und der hat uns auch gesagt, der hat auch ein Budget, so kleine, so für einmal im Jahr 5.000. Und da können wir dann auch beantragen und dann damit können wir auch Sprachkurse organisieren für unsere Landsleute. Das haben wir auch gemacht und das ging auch mehrere Jahre.
Dazu, wie sich die Gewerkschaften nach der Wende gegenüber den ehemaligen VertragsarbeiterInnen verhalten haben, gibt es bis heute eher wenig Informationen. Marcel Bois schätzt das so ein.
Ich würde sagen, dass die Gewerkschaften sich sehr ambivalent verhalten haben. Also es gab eben diese Einzelbeispiele, Goebbels, IG Metall, die zumindest die VertragsarbeiterInnen irgendwie auf dem Schirm hatten. Die wussten um ihre Situation, die Mehrheit der Gewerkschaften sich aber, so wie man es im Moment sieht, nicht wirklich für sie eingesetzt hat. Was natürlich auch mit dieser Gesamtsituation zu tun hat, also dass die Gewerkschaften natürlich auch erstmal versucht haben, Fuß überhaupt im Osten zu fassen und vielleicht auch die Mehrheit der Beschäftigten überhaupt zu erreichen.
Ich wollte wissen, was die Gewerkschaften selber dazu sagen. Darum habe ich mit Vera Egenberger gesprochen. Sie arbeitet im DGB im Referat Migration, Rechtsextremismus und Antirassismuspolitik.
Wir sind auf der Bundesebene eben quasi so ein Counterpart zu den bundespolitischen Institutionen, die im Bereich Migration, und den Bereich decke ich eben mit ab, oder Asyl, Stellungnahmen aus der gewerkschaftlichen Perspektive zu formulieren und einzuschätzen, ob das dann eben für Arbeitnehmende zielführend ist.
Vera Egenberger beschäftigt sich also damit, ob die Migrationspolitik der Bundesregierung gut für ArbeitnehmerInnen und für die Demokratie ist. Ich habe sie gefragt, ob VertragsarbeiterInnen in ihrer Arbeit eine Rolle spielen.
Also ich selber bin jetzt seit 10 Jahren regelmäßig auch beim DGB in dem Bereich tätig. Und wir haben in dem Zeitraum zu Vertragsarbeiterinnen eigentlich nicht mehr gearbeitet.
Das liegt Ihrer Einschätzung nach aber auch daran, dass der Status VertragsarbeiterInnen inzwischen überholt ist.
Das ist ja jetzt schon über 30 Jahre her. Und seit eben deren Status sich geändert hat und sie quasi als reguläre Arbeitskräfte in Deutschland leben und tätig sind, machen wir diesen Rückblick immer eigentlich nicht mehr, sondern dann behandeln wir sie wie ganz normale Bürger, wenn sie schon Deutsche sind, oder als migrantische Arbeitnehmenden. Und dann sind sie für uns Arbeitnehmende und definieren diese Kategorie, die es damals natürlich ganz sichtbar gab, für uns heute in der politischen Arbeit eigentlich nicht mehr.
Marcel Bois vermutet, dass es einen weiteren Grund dafür gibt, dass viele Gewerkschaften das Thema heute eher weniger auf dem Schirm haben. Und zwar, dass sie wenige Mitglieder haben, die von dieser Zeit erzählen können. Als ich Wuti Huanha frage, ob sie VietnamesInnen in Deutschland kennt, die in Gewerkschaften organisiert sind, lacht sie nur.
Die Mehrheit der vietnamesischen Menschen sind Selbstständige. Die sind auch in keiner Gewerkschaft oder so.
Ich wollte von Wuti Huanha noch wissen, ob sie findet, dass Deutschland sich ausreichend mit der Geschichte und den Schicksalen der VertragsarbeiterInnen auseinandersetzt.
Wirklich nicht. Ich glaube dann, für die viele Deutschen, also besonders Ostdeutschen, ja, die sagen, nö, also wir kennen die Vietnamesen, sind schon sowieso immer da. Aber genau wissen die nicht. Die wissen zwar, dass wir dann hier gekommen sind, aus zur Arbeit und so, aber wie wir gelebt haben und so, dann wie damals die Regelungen war, haben die nicht mitbekommen.
Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die Menschen in Deutschland offener auf andere zugehen und Integration nicht immer nur als Aufgabe derjenigen angesehen wird, die neu nach Deutschland kommen.
Ich weiß, viele Migranten wünschen, dass die dann mit den Deutschen irgendwo treffen und also ganz als normale Menschen so wie Nachbarn dann feiern. Oder wenn ich, wie ich dann vorstelle, ist egal, ob neben mir eine vietnamesische Familie lebt oder ein Deutscher oder ein afrikanischer Familie oder ein syrischer Familie, ist mir egal. Also sind alle Menschen, alle Familien Menschen und so. Warum geht das nicht? Ja, das ist so eigentlich, man muss schon Gedanken machen, dann, das ist für das Zusammenleben kommen immer von allen Seiten und nicht von einer Seite.
Menschen, die als VertragsarbeiterInnen in die damalige DDR gekommen sind, mussten oft unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben und arbeiten. Sie wurden vom Rest der Bevölkerung abgeschottet, rassistisch angefeindet und kämpfen zum Teil bis heute für eine faire Entlohnung ihrer Arbeit. In der Zeit nach der Wiedervereinigung wurden sie von vielen Institutionen alleine gelassen. Umso wichtiger ist es, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sich heute laut gegen Rassismus und Diskriminierung zu stellen. Das war Geschichte wird gemacht. Abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Wir haben übrigens noch einen Podcast-Tipp von Haus 1 für euch. Halbe Kartoffel. Darin spricht Host Frank Jong mit Menschen mit Migrationsgeschichte über ihr Leben und die Themen, die sie beschäftigen. Es geht um Identität, Stereotype und Integration. Aber auch darum, wie es ist, als Reporter aus einem Kriegsgebiet zu berichten, wie man gute Filme macht oder was WLAN mit einem Schweigekloster zu tun hat. Hört doch mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Geschichte wird gemacht ist eine Produktion von Haus 1 im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Ich war heute eure Host Katharina Alexander. Redaktion Katharina Alexander für Haus 1 und Dieter Pugin für die Hans-Böckler-Stiftung. Produktionsleitung Stefanie Groth. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Thank you.